Und ich sage allen, die meinen, wenn man die FDP klein macht, Deutschland in eine andere Republik führen zu können, sie werden sich täuschen. Sie können uns schlagen, sie können uns beschimpfen, sie können uns mit Dreck bewerfen, aber sie können uns unsere Überzeugung und Selbstachtung nicht nehmen.
Rainer Brüderle heute Mittag in Düsseldorf. Konkreter wollte der FDP-Spitzenmann auf die Sexismusvorwürfe gegen ihn nicht eingehen. Seine Partei steigt ihm jedenfalls wie ein Mann den Rücken. Mehr dazu am Ende der Sendung. Damit herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin, meine Damen und Herren. Im Bundesrat brechen neue Zeiten an. Nach der Niedersachsenwahl ändern sich die Mehrheitsverhältnisse. SPD und Grüne können schwarz-gelbe Gesetze verzögern oder verändern, wenn die Linke in Brandenburg Regierungspartei mitspielt. Ob Betreuungsgeld, Mindestlohn oder Endlagersuche, Rot-Grün frohlockt, sieht sich am Drücker und Schwarz-Gelb ahnt, lustig wird das nicht. Der Bundesrat als Wahlkampfinstrument. Gabi Kostorz.
Zurückgezogen in der brandenburgischen Einsamkeit beraten die Sozialdemokraten über ihre Strategie für die Bundestagswahl. Die kommenden Monate werden entscheidend sein. Die SPD will die Regierung Merkel im Wahljahr treiben. Ihr Mittel, die neue Oppositionsmehrheit im Bundesrat.
Dort, wo die Regierung oder die Parlamentsmehrheit im Deutschen Bundestag gute Vorschläge für die Entwicklung in Deutschland macht, werden wir dem nicht entgegenstehen. Da, wo sie falsche und schlechte Vorschläge macht, wie beispielsweise bei dem Vorschlag, Steuerkriminelle sozusagen zu legalisieren, werden wir dagegen stimmen.
Mit Niedersachsen gibt es künftig eine rot-rot-grüne Mehrheit im Bundesrat. Sie hat 36 Stimmen, also 3 mehr als der Block aus den Ländern, die von einer großen Koalition oder Schwarz-Gelb regiert werden. Schon am Wahlabend hatte der designierte Ministerpräsident Niedersachsens angekündigt, wo die SPD zuerst den Hebel ansetzen will.
Wir werden sehr schnell beispielsweise über den Bundesrat gemeinsam mit anderen befreundeten Ländern, die da ja auch personell vertreten sind, daran arbeiten, dass das Betreuungsgeld wieder wegkommt.
Betreuungsgeld abschaffen, Mindestlohn einführen. Die SPD nennt es kreative Gestaltung. Für die Union ist das Kampfrhetorik. Denn jeder Gesetzesentwurf aus dem Bundesrat könne vom Bundestag mit seiner schwarz-gelben Mehrheit wieder gestoppt werden.
Das bringt also keine echte Gestaltungsmöglichkeit. Der Herr Gabriel muss sich also entscheiden. Oder aber möglicherweise will er die Blockade, die geplant ist, etwas verschleiern durch dieses Wort. Und das wäre natürlich verfassungsrechtlich nicht in Ordnung.
Aber durchaus üblich in Wahlkampfzeiten. Vor 15 Jahren hat die SPD damals noch unter dem Vorsitz von Oskar Lafontaine der dümpelnden Koalition unter Helmut Kohl das Leben schwer gemacht. Das Ergebnis: Schwarz-Gelb wurde abgewählt. Die Union erinnert sich daran nur ungern und versucht nun, der SPD das Etikett des Totalverweigerers anzuheften. Die Opposition habe alles verhindert, klagt Strobel, der den Vermittlungsausschuss leitet, vom Abbau der kalten Progression bis zur CO2-Gebäudesanierung. Bei der Blockade des Steuerabkommens mit der Schweiz habe Ministerpräsidentin Kraft die Strippen gezogen.
Es war für mich schon erstaunlich zu beobachten, wie gestandene Ministerpräsidenten der SPD und der Grünen sozusagen am Faden von Düsseldorf hängen wie Marionetten und wirklich aus Düsseldorf, aus Nordrhein-Westfalen heraus eisern hier eine Front aufgebaut worden ist, eine Blockadefront.
Allerdings, die gibt es nur mit der Linkspartei und die will ernst genommen werden. Bisher verschweigt Rot-Grün, dass sie die Linke in Brandenburg braucht.
Weil sie Angst haben, dass irgendeiner ihnen unterstellen könnte, da gäbe es eine Zusammenarbeit, die sie ja im Bundestag nicht wollen, wird das dann halt auch unterschlagen. Und ich finde, zur politischen Ehrlichkeit gehört das eben dazu, dass man sagt, ihr habt Unrecht, ihr könnt nicht bis 4 zählen, die Brandenburger Stimmen sind rot-rot und sind nicht rot-grün.
Noch 8 Monate bis zur Wahl, für Schwarz-Gelb wird es eng, wenn die Opposition an einem Strang zieht mit der Linken. Dessen ist sich Angela Merkel wohl bewusst, spätestens seit der Wahl in Niedersachsen.
So, und in Potsdam am Rande der SPD-Vorstandsklausur begrüße ich jetzt Hannelore Kraft, die stellvertretende Parteivorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin. Guten Abend, Frau Kraft.
Guten Abend, Herr Becker.
Frau Kraft, Sie koordinieren ja in Zukunft die SPD-geführten Länder im Bundesrat. Wie wollen Sie denn mit den neuen Mehrheitsverhältnissen umgehen? Blockieren, wo immer es geht?
Nein, wir werden verantwortlich damit umgehen, wie wir das bisher auch getan haben. Der Bundesrat ist der Ort, wo die Interessen der Länder zum Zuge kommen und natürlich damit auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, die in den Ländern und in den Städten und Gemeinden leben. Und so werden wir auch themenbezogen verantwortlich im Bundesrat miteinander umgehen.
Nun ist die neue Mehrheit, ja, da ist ja ein kleiner Wermutstropfen, eine Rot-Rot-Grüne. Sie brauchen ja Brandenburg, das rot-rot regierte Brandenburg. Werden Sie in Zukunft bei bestimmten Themen dann auch mit der Linkspartei reden?
Wissen Sie, bisher hat sich gezeigt, dass bei vielen Themen die Mehrheiten nicht einfach nach Farbenspielen zusammengesetzt werden. Weil es eben immer um Länderinteressen geht, sind sehr bunte Mehrheiten in der Vergangenheit auch immer wieder zustande gekommen. Das richtet sich danach aus, um welche Themen es geht, wie wir uns dazu verhalten. Und das werden wir miteinander genauso besprechen, wie das bisher auch üblich war. Daran wird sich nichts ändern.
Na, dann schauen wir doch mal auf die Themen. Das Betreuungsgeld. Ihr Parteichef Gabriel hat gesagt, er möchte es lieber heute als morgen loswerden. Das ist auch die grundsätzliche Stimmung in Ihrer Partei. Was können Sie denn da im Bundesrat überhaupt noch ausrichten?
Na, beim Betreuungsgeld ist ja eine Klage in Vorbereitung. Hamburg wird klagen. Das ist im Moment Gesetzeslage. Hier können wir sozusagen nicht direkt noch etwas verhindern. Das haben wir versucht. Das ging nicht. Man hat uns für nicht zuständig erklärt im Bundesrat. Dagegen klagt jetzt Hamburg. Und ich bin sehr hoffnungsvoll, dass diese Klage auch erfolgreich sein wird, weil es wichtiger wäre, das Geld wirklich in den Ausbau der Kinderbetreuung zu investieren.
Gut, und wie sieht es mit eigenen Initiativen aus? Sie haben ja direkt nach dem Sieg der in Niedersachsen gesagt, Sie wollen auch eigene Initiativen auf den Weg bringen, Stichwort Mindestlohn und Ähnliches. Geht das überhaupt? Sie haben ja nur noch 6 Bundesratssitzungen bis zur Bundestagswahl.
Wir haben auch in der Vergangenheit eigene Initiativen eingebracht. Jetzt haben die ein etwas anderes Gewicht bekommen. Wir werden sehen, was die Bundesregierung noch auf den Weg bringt. Im Moment können wir gar nicht viel blockieren, weil da gar nicht viel kommt. Ich habe den Eindruck, die sind sich so wenig einig, dass da gar keine neuen Initiativen mehr eingebracht werden. Also das Ganze werden wir uns in Ruhe anschauen und werden uns dann zusammensetzen und sehen, wie kommen die Interessen der Länder und der Bürgerinnen und Bürger in den Ländern noch stärker und besser zum Zuge.
Und was passiert jetzt mit den Themen, die in der Länderkammer ja schon seit längerem auf Eis liegen? Ich denke an die steuerliche Gleichstellung von Homo-Ehen zum Beispiel.
Ja, das ist ein Thema, das liegt noch in den Gremien. Auch dort haben wir eine klare Position. Die hat auch eine Mehrheit im Bundesrat. Auch hierzu muss sich dann die Bundesregierung verhalten. Das ist das normale tagtägliche Geschäft. Es gibt hier keine Blockadehaltung der Länder. Es gibt hier keine politische Mauer, die aufgebaut wird. Und es geht darum, vernünftige Politik im Sinne der Menschen in diesem Land zu machen.
Frau Kraft, vielen Dank für das Gespräch. Danke nach Potsdam.
Vielen Dank, Herr Becker.
Das Gespräch mit Hannelore Kraft haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Linke ist geschockt, schwer angeschlagen nach der Niedersachsenwahl. Wieder hat sie ein westdeutsches Flächenland verloren. Nach Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein das dritte. Im Westen nichts Neues, heißt es bei der Linken. Und im September dürfte es auch in Hessen eng werden. Von der Westausdehnung der Linken könnte am Ende nur eine ostdeutsche Regionalpartei übrig bleiben. An der Parteispitze herrscht vor allem Ratlosigkeit. Fehler will man keine gemacht haben. Stattdessen soll jetzt ein 8-köpfiges Spitzenteam die Partei zur Bundestagswahl führen. Ach ja, Gregor Gysi ist auch dabei. Markus Spieker.
Sie lassen sich nicht unterkriegen. Parteichef Rieksinger gestern in Stuttgart beim eigenen Landesverband kämpferisch. Angetreten, den Abwärtstrend im Westen zu stoppen, muss er jedoch einräumen, es klappt nicht.
Wir haben es nicht geschafft, in den letzten 5 bis 8 Jahren diejenigen, die aus Protest gegen Agenda 2010 und auch große Koalitionspolitik zu den Die Linke gewählt haben, an Die Linke dauerhaft zu binden.
Das ist der Mann, der für die Westausdehnung zuständig war. Ulrich Maurer geht nun in Rente und redet zum Abschied Tacheles.
Wenn wir Fehler gemacht haben, dann waren es diese unsäglichen Selbstzerfleischungsprozesse.
Von Hass unter den Linken redete Gregor Gysi im letzten Jahr. Dennoch macht er tapfer weiter Wahlkampf, wie gestern in München. Sichtlich zufrieden, dass immerhin er noch die Massen zieht.
Also auf dem Marienplatz spreche ich immer gerne. Erstens ist er sehr schön. Zweitens stehen auch immer viele Leute da und hören zu.
Weniger erfreulich die Umfragen in Bayern. Hier wird als nächstes gewählt. Die Linkspartei gilt hier als chancenlos. Es fehlt populäres Personal. Selbst Sympathisanten fallen immer nur die gleichen Namen ein.
Mir gefällt zum Beispiel der Gregor Gysi ganz gut, aber mir gefällt auch die Sarah Wagenknecht.
Naja, Gregor Gysi natürlich als erstes, Sarah Wagenknecht.
Die Frau Wagenknecht zum Beispiel.
Und das ist die Hoffnungsträgerin vieler Westlinken, Wagenknecht am Freitag im Saarland an der Seite von Oskar Lafontaine. Eigentlich soll sie in dessen Fußspuren treten. Zumindest in Niedersachsen haben die sich als zu groß erwiesen. Schuld habe natürlich die Medien.
Wir waren in den ganzen öffentlichen Berichterstattungen immer als chancenlos dargestellt. Dadurch haben sie mit einer Art selbsterfüllender Prophezeiung uns auch wirklich geschafft, klein zu machen.
Das sah vor kurzem noch anders aus. Die Linke in allen Landtagen, außer drei. Nun sind ihr im Westen nur noch vier geblieben. Darunter Hessen, und hier droht die nächste Pleite. Bei der Bundestagswahl kommt es deshalb wieder auf den Osten an, wo auch die meisten Parteimitglieder leben.
Der Osten ist ganz wichtig, dass wir unsere Stärke, unsere Verankerung, unsere gesellschaftliche Wahrnehmung hier auch weiterentwickeln und ausbauen.
Wir gewinnen die Wahlen, indem wir unsere Mitgliedschaft und unsere Sympathisanten mobilisieren. Und ich sage ganz klar und eindeutig, wir müssen auch im Wahlkampf deutlich machen, dass wir als Linke die Partei sind, die in besonderer Weise die Interessen der Ostdeutschen vertritt.
Hinter den Kulissen schwelt der Konflikt zwischen den schwachen, aber schrillen Westverbänden und den mächtigen Realos im Osten. Mit einem mühsam austarierten Spitzenteam zieht die Partei in den Wahlkampf. Doch Insider vermuten, dass die Selbstzerfleischung danach erst richtig losgeht, weil dann auch der Osten seine Beißhemmung aufgibt.
So, und bei mir im Studio begrüße ich jetzt einen von acht Spitzenkandidaten der Linken, Gregor Gysi. Guten Tag, Herr Gysi.
Guten Tag, Herr Becker.
Herr Gysi, Ihr Spitzenteam, was ist das jetzt eigentlich? Eine vierfache Doppelspitze, ein Wahlkampfachter? Manche sagen ja auch Gregor Gysi und seine sieben Geißlein. Was soll das?
Bei den sieben Geißlein müsste ich ja dann die Oberziege sein. Die will ich ja gar nicht werden. Nein, ich finde, man muss das ein bisschen ironisch sehen. Die anderen Parteien haben nur eine Spitzenkandidatin oder ein oder maximal zwei. Wir schon acht, wir hätten auch 16 aufstellen können. Im Kern geht es doch um was anderes. Wir zeigen, dass wir eine breite Kompetenz haben, dass wir unterschiedliche Generationen ansprechen können. Und es ist mir auch so wichtig, vier Frauen, vier Männer, vier aus dem Westen, vier aus dem Osten. Und die verstehen sich jetzt auch zunehmend miteinander gut. Deshalb glaube ich an die Schlussprophezeiung nicht. Nach der Bundestagswahl, ganz im Gegenteil, beide Teile der Partei begreifen, dass sie sich gegenseitig brauchen. Alleine wären sie verloren.
Aber zeigt dieses Team nicht auch die innere Zerstrittenheit ihrer Partei, die jetzt mühsam durch eine Quotenregelung, Sie haben es selber gerade gesagt, ausgeglichen wird? Ist das nicht eigentlich ein Kompromiss?
Ja, das ist immer ein Kompromiss, aber ich finde den ausgesprochen nützlich und richtig. Und der bringt uns auch voran und erspart uns viele Diskussionen. Ich sage noch einmal, das Problem ist, dass wir uns so aufstellen müssen, dass die Leute merken, es geht uns nicht um uns selbst, sondern es geht uns um ihre Probleme. Sehen Sie mal, wir sind in der Bundestag der einzige Widerspruch, ich muss es einfach sagen, zum Afghanistan-Krieg, zur Rente erst ab 67 Jahre, zur prekären Beschäftigung, also zur Agenda 2010. Doch, das hilft uns.
Das hilft uns im Westen aber nicht. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen, Hessen droht jetzt auch noch schwierig zu werden. Dann ist die Westausdehnung gescheitert, dann ist die Linke eine ostdeutsche Regionalpartei.
Nein, das sind wir nicht. Wir werden auch ein Ergebnis im Augenblick. Bei den Umfragen stehen wir bei den alten Bundesländern immer bei 5%. Das können wir noch steigern. Das hat schon Gewicht für die alten Bundesländer. Sie haben recht, was die Landtagswahlen betrifft. Wir haben zu wenig Mitglieder. Wir sind vor Ort nicht erlebbar genug für die Leute. Das alles wirkt sich aus. Damals waren wir gerade in so einer Aufschwungphase, als wir einzogen. Aber ich bin bei Hessen optimistisch. Die werden wahrscheinlich am gleichen Tag wählen wie der Bundestag. Und da können wir das schaffen. Aber Sie haben recht, wir müssen uns in den alten Bundesländern wieder stabilisieren.
Aber in Niedersachsen hat zum Beispiel nicht geholfen, dass die zweite Galionsfigur, Sarah Wagenknecht, sich da so reingehängt hat.
Ja, das ist doch auch durch eine Galionsfigur, wie man auch immer dazu steht, schon zu dem Begriff, sage ich mal, gar nicht zu machen. Entweder gibt es eine Grundakzeptanz, die ausreicht, oder sie reicht noch nicht aus. 3% ist natürlich besser. Ich meine, es klingt jetzt ein bisschen albern, wenn ich das sage, aber bei den letzten vier Wahlen davor, in den alten Bundesländern, hatten wir 2%. Also es gibt so einen langsamen Aufstieg wieder, auch dort. Nur darf ich auf eins hinweisen. Meine Partei war sehr erfolgreich 2009 und dann hatten wir wirklich eine zerfleischende Personaldebatte. Und da haben die Leute sich gesagt, ach, die kümmern sich um sich selbst, aber nicht um mich. Und da haben wir verloren. Und was du verlierst, kriegst du so schnell nicht wieder aufgebaut. Obwohl seit dem Göttinger Parteitag, Sie haben ja meine Rede dort erwähnt, gibt es wirklich wieder eine Aufschwungsstimmung. Mhm. Die Mitglieder sind anders motiviert. Die beiden neuen Vorsitzenden geben sich große Mühe, anderer Herr Kontakt. Gesi- und deshalb sage ich, es ist zu schaffen, aber es geht nicht so schnell.
Eine andere Geschichte. Sehen Sie sich jetzt eigentlich mehr im Gespräch mit SPD und Grünen? Weil die sind ja auf die brandenburgische Linke im Bundesrat angewiesen.
Ja, zumindest müssten Sie das mal zur Kenntnis nehmen. Die meisten Medien sprechen immer von einer rot-grünen Mehrheit im Bundesrat. Das stimmt nicht. Ohne die Linke in Brandenburg haben sie keine Mehrheit. Also ich denke mal, dass jetzt Gespräche stattfinden werden. Denn die Mehrheit muss man ja auch nutzen für eine vernünftigere Politik in Deutschland.
Zum Schluss, Herr Gysi. Ihr Kollege, der FDP-Fraktionschef Brüderle, der soll eine Journalistin sexuell belästigt haben. Wie empfinden Sie die Diskussion darüber? Und treffen Sie sich jetzt noch mit Journalistinnen an Hotelbars?
Ich bin ja ziemlich hemmungsfrei, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber im Ernst Folgendes. Erstens, jeder Mensch und jede Frau vor allen Dingen hat das Recht, nicht belästigt zu werden. Aber ich finde das Ganze überzogen, muss ich mal sagen. Und dann noch ein Jahr später, finde ich auch ein bisschen sehr spät, ehrlich gesagt. Also insofern sage ich mal, wir müssten mal lernen, alle wieder das Maß zu wahren.
Herr Gysi, vielen Dank für das Gespräch. Und das Gespräch haben wir ebenfalls aufgezeichnet. So, zurück zur FDP und ihrer neuen Sturmspitze Rainer Brüderle. Vor mehr als einem Jahr soll er eine Journalistin sexuell belästigt haben. Die Vorwürfe wurden aber erst jetzt veröffentlicht, nach seiner Kür zum Spitzenmann für die Bundestagswahl. Jochen Gräbert über den ersten Auftritt Brüderles danach, heute beim Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen FDP.
Er hat schon bessere Wochen erlebt, der Rainer Brüderle von der FDP. Erst als Feigling geschmäht, weil er den Putsch gegen seinen Parteichef abgeblasen hat. Und dann als lüsterner Wüstling, weil er eine Journalistin angebaggert haben soll. Hier beim Neujahrsempfang der FDP steht man aber noch hinter ihm.
Also ich meine, manche Sachen muss man auch einfach mit Spaß und Humor nehmen. Und was erwartet man was anderes abends an der Bar? Also bitte, man soll immer die Kirche im Dorf lassen.
Das, was man so gelesen hat, ist jetzt nicht so, dass ich da dieses Wort Sexismus gebrauchen würde.
Brüderle selbst schweigt zu dem Vorwurf, dementiert ihn aber auch nicht. Doch bei der FDP wittert man ohnehin eine Kampagne. Denn es ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung, der hier übel aufstößt. Ein Jahr nach dem Vorfall und just als Brüderle zum Spitzenwahlkämpfer gekürt wird.
Wenn man sich als freier Demokrat an die Spitze stellt, dann gibt es für die politische Konkurrenz in einigen Redaktionsstuben, aber auch in der politischen Arena kein Pardon mehr.
Die liberale Führung, sie bekennt sich heute demonstrativ zu Brüderle.
Ich persönlich bin von der Integrität Rainer Brüderles vollständig überzeugt.
Auf seine Parteifreunde, und das will ja schon was heißen in der FDP, kann Brüderle im Sexismusstreit also zählen. Doch vom vormodernen Herrenwitz-Image wird wohl was kleben bleiben. An Brüderle und an der FDP. Auch weil Frauen bei den Liberalen noch immer eher schwächer vertreten sind als in anderen Parteien.
Und das war's für heute. Nächsten Sonntag an dieser Stelle Uli Deppendorf. Mehr zum Bericht aus Berlin gibt es noch auf Facebook und bei Twitter. Danke für Ihr Interesse und tschüss aus dem ARD-Hauptstadtstudio.